Für mich bedeutet das Innovation Mindset wirklich, ja, sich nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben, jeden Tag wirklich rauszugehen mit einem offenen Mindset und zu hinterfragen, was machen meine Kunden mit dem Produkt, wo gibt es Herausforderungen, wo können wir das besser machen und dann auch die ganze Energie zu investieren, das zu verbessern. Und das ist ein Kreislauf und der geht immer weiter und ich glaube, wir haben alle das Glück, wirklich in einem Zeitalter zu leben, wo die Technologie sehr leistungsfähig ist, wo man schnell Lösungen zum Kunden bringen kann und das macht Spaß und das treibt uns alle Zellenarten an.
Willkommen zu Innovation Mindset, der Podcast von Professor Dr. Stefan Lacher, Experte für Innovationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, sowie Resa Mehmann, leidenschaftlicher Startup- und Innovation-Geek. Heute schauen wir gemeinsam mit Bastian Nominacher hinter die Kulissen der Celonis SE. Das Thema, wie Celonis mit Process-Mining-Lösungen ein komplett neues Marktsegment erschaffen und sich dadurch vom Startup zu einem deutschen Unicorn-Unternehmen entwickelt hat.
Das Startup unseres heutigen Gastes ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Gegründet 2011 hat es ein rasantes Wachstum hingelegt und zählt mittlerweile zu einem der wenigen deutschen Startup-Unicorns. Bedeutet, sein Startup ist mehr als 1 Milliarde US-Dollar wert. Besondere Anerkennung verdient er auch, dass er zusammen mit seinen beiden Co-Foundern die ersten 5 Jahre nach Gründung gebootstrapped hat. Das heißt, er hat kein Investmentkapital aufgenommen. Bis dann schließlich namhafte Investoren, wie zum Beispiel Excel Partners, mit Millionensummen ein sind. Auch eine Reihe von Auszeichnungen, wie zum Beispiel EY, Entrepreneur of the Year, Game Changer Award 2019 oder auch der Deutsche Zukunftspreis, vergeben durch den Bundespräsidenten Steinmeier, zeigen, was für eine Erfolgsgeschichte und Innovationskraft hinter diesem Startup liegt. Die Sprache ist von Bastian Nominacher und sein Startup Celonis. Bastian, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Resa, hallo Stefan, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auf unseren Podcast.
Ja, vielen Dank. Also wir werden heute natürlich noch intensiver auf eure Produkte und eure Innovation eingehen, aber vielleicht kannst du dich selber noch mal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
Ja, gerne. Mein Name ist Bastian Nominacher. Ich bin einer der 3 Gründer von Celonis und als Co-CEO für die Firma tätig. Was mir einfach am meisten Spaß macht, ist Dinge aufbauen und deshalb mache ich das so gerne bei Celonis. Wir haben hier wirklich die Chance, eine komplett neue Kategorie zu etablieren, zu verändern, wie alle Unternehmen arbeiten. Wie man an meinem Dialekt hört, komme ich aus Bayern, genauer gesagt aus der Nähe von Erding. Lebe aber jetzt in München, wo eines der beiden Celonis Headquarter ist. Bin 35 und mich fasziniert einfach Technologie, was wir damit machen können und die Begeisterung der Celonauten, das voranzutreiben. Freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
Super, wir freuen uns auch sehr. Wie habt ihr damals angefangen, 2012? Wer waren deine Co-Founder? Was war die Gründungsidee dahinter?
Genau, es ging eigentlich schon 2011 los. Mhm. Und zwar Martin, Alex und ich haben alle in der TU München studiert und wir haben uns in der studentischen Unternehmensberatung Academy Consult München kennengelernt. Da waren wir schon während unserem Studium tätig und haben verschiedene Beratungsprojekte gemacht. Und in einem Projekt ging es darum, beim Bayerischen Rundfunk den IT-Service-Prozess, also genauer gesagt den Incident-Prozess, wenn ein Passwort zurückgesetzt werden muss, wenn Drucker nicht funktioniert, zu analysieren und zu optimieren. Der CEO, der Herr Josef Spitzelberger, kam auf uns zu und gesagt, das ist so wichtig, wir müssen das einfach verbessern, wir brauchen 5 Tage, um da im Durchschnitt die Tickets zu lösen, wie kann man das machen? Also sind wir reingegangen, haben uns klassisch, wie Berater das machen, mit Interviews, mit Brown Paper Sessions das angeschaut. Wir haben aber recht schnell festgestellt, fragt man 10 Leute, kriegt man 12 Meinungen, ist recht aufwendig. Mhm. Und wir waren alle recht technisch. Und was wir gesehen haben, alles, was da eigentlich passiert, wird in den Datenbanken des Ticketsystems, in dem Fall ein Remedy-System, gespeichert. Und wir kannten auch aus unserer Forschung die Algorithmen von Will van der Aalst, die ersten Discovery-Process-Mining-Algorithmen. Und dann war es eigentlich klar für uns. Wir haben uns mal die Daten geholt und haben festgestellt, es gibt eigentlich keine gute Software, deshalb haben wir 3 Monate verbracht, selbst den Algorithmus umzusetzen. Mhm. Und dann die ersten Ergebnisse und Gemeindenprozesse rausgeholt. Und das war beeindruckend. Wir waren da in einem kleinen Meetingraum im Rundfunkhochhaus, damals noch mit manuellen Ausdrucken, weil es nicht live funktioniert hat. Und die waren so begeistert und wir konnten selbst in dem ersten Projekt schon die Lösungszeit von 5 Tagen auf 1 im Durchschnitt reduzieren. Das heißt, ein mega Impact für den Kunden. Und dann war uns klar, hier ist wirklich ein großes Potenzial, das ist eine Technologie, die kann jedes Unternehmen in jeder Industrie brauchen. Und das haben wir bei mir in der Wohnung gestartet und haben Celonis gegründet.
Cool. Das heißt, ihr wart auch wirklich nur zu dritt und habe die Firma dann direkt gestartet.
Genau.
Jetzt, bevor wir noch tiefer auf Produkt- und Geschäftsmodell einsteigen, wie viele Personen, wie viele Mitarbeiter seid ihr heute mittlerweile? Und wo seid ihr, in welchen Regionen seid ihr aktiv?
Heute sind wir ein bisschen mehr, glücklicherweise, sonst muss ich sagen, heute sind wir schon über 1000 Mitarbeiter, wächst ständig und stetig. Das war uns auch damals schon klar, dass wenn wir das so eine neue Kategorie etablieren, dann muss man auch rasant entsprechend wachsen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, uns jedes Jahr mindestens zu verdoppeln, weil einfach man sonst auch nicht mehr relevant bleibt in so einem entsprechenden Markt. Zalonis ist heute weltweit tätig, wir haben unsere Headquarter in München und New York und sind mit Büros in allen wesentlichen Regionen tätig. Also in Europa zum Beispiel in London, in Paris, in Madrid, in Kopenhagen, in Stockholm, wir haben auch ein Entwicklungsbistro in Pristina, bauen das auch weiter aus in anderen Regionen, zum Beispiel Amsterdam, also Holland ist natürlich besonders wichtig als das Heimatland des Pros Minings, aber natürlich auch die USA ist der wichtigste Softwaremarkt der Welt, wo unser zweites Headquarter ist und wo wir auch tätig sind in San Francisco, in Miami, in Raleigh und in Asien dann aus Tokio raus.
Wow, wirklich global mittlerweile agierend. Eine Frage noch, ihr habt die ersten 5 Jahre quasi gebootstrapped, das heißt, ihr habt keine Investoren mit reingenommen, ihr habt alles organisch, sage ich jetzt mal, aufgebaut.
Genau, genau, da haben wir eigentlich, also am Anfang war es einfach auch schwierig, da jemanden zu finden, weil ja, Enterprise Software ist recht abstrakt, ist auch schwierig, ein hohes Risiko, das an die größten Unternehmen der Welt zu verkaufen. Und dann relativ schnell haben wir herausgefunden, wir hatten da verschiedene Finanzierungsangebote, eigentlich über die Kunden. Wir haben das nicht aus Dogmatismus nicht gemacht, sondern wir haben einfach gesehen, indem wir uns auf unsere Kunden fokussieren, können wir das Unternehmen einfach zielgerichteter und schneller mit aufbauen.
Und wie kam dann die Entscheidung quasi, doch nach 5 Jahren das Ganze zu machen?
Auch wieder aus der Geschäftsstrategie abgeleitet, und zwar, uns war klar, also ProSmining ist ja eine der wenigen Hochtechnologien, die aus Europa oder aus Deutschland kommen im Softwarebereich, und zwar war klar, dass die USA so ein wichtiger Wachstumsmarkt sind, dass wir dort auch signifikant vertreten sein müssen. Und das ist natürlich auch hoher Ressourceneinsatz, eine hohe Herausforderung, wenn man sich das anschaut. Viele Unternehmen brauchen 3, 4 Anläufe, bis die mal in den USA erfolgreich sind. Deswegen wollten wir wirklich das Dreamteam zusammenstellen, aus entsprechenden Advisern, aber auch Venture Capital Fonds. Und da haben wir eine sehr gute Kombination dann gefunden. Zwei sehr erfahrene Advisor, den Alex Ott, der schon mehrere Technologieunternehmen aus Europa in die USA erfolgreich gemacht hat, und den Carsten Thoma, den Gründer von Hybris, plus Excel und Adrian North, zwei sehr, sehr renommierte Venture Capital Fonds, die in Firmen wie Facebook, Spotify, LinkedIn, Dropbox investiert haben, und konnten da wirklich ein cooles Team zusammenstellen.
Sehr cool. Ja, jetzt schaue ich natürlich mit den Füßen, um mal mit dir noch ein bisschen zu erläutern, wo liegt denn jetzt genau die Innovation, die ihr geschaffen habt, die Produktinnovation. Du sprichst schon von Process Mining. Kannst du das für unsere Zuhörer ein bisschen genauer erläutern? Wie war die Welt, vor ihr eure Innovation an den Markt gebracht habt, und wieso ist sie jetzt so viel besser?
Wie kann man das beschreiben? Process Mining an sich nutzt eigentlich einen ganz einfachen Fakt. Und zwar, nahezu jeder Geschäftsprozess läuft heutzutage mit der Unterstützung von IT-Systemen und hinterlässt Spuren. Da reicht schon quasi eine ID, ein Zeitstempel und die Beschreibung der Aktivität. Zalonis setzt sich auf diese Systeme. Das kann ein SAP-System sein, das kann ein Salesforce-System sein, das kann eine Eigenentwicklung. Viele unserer Kunden binden da 100 oder mehr Systeme an. Und dann gibt es entsprechende Machine Learning und Artificial Intelligence Algorithmen, die daraus den echten Geschäftsprozess rekonstruieren. Das heißt, ich sehe in Echtzeit, was wirklich passiert, und kann damit das Unternehmen steuern. Und das geht mittlerweile wesentlich weiter. Wir nennen das Measure No Act. Mit unserem Zalonis Execution Management System haben wir wirklich eine ganze Technologie geschaffen, die es ermöglicht, Unternehmen zu festzustellen, wo sind sogenannte Execution Gaps, also wo execute ich nicht, oder jedes Unternehmen hat eine Zielsetzung. Wir nennen das schön Englisch Aspiration, wie ich eigentlich einen Geschäftsprozess abwickeln will. Die Realität ist oft leider unterhalb dieser Aspiration, um diese Gaps zu identifizieren, dann auch klar mitzuteilen, was kann ich tun, also zu wissen, wie kann ich das optimieren, aber auch die entsprechenden Umsetzungen, die Action zu triggern, das heißt entsprechende Integrationen, Automatisierung anzustoßen und wirklich end-to-end eine Geschäftsprozessverbesserung. Und das ist das, was unsere Kunden erfolgreich macht. Viele Fortune 500 Unternehmen nutzen diese Technologien, 20 verschiedenen Industrien, wenn man mit einem Lufthansa-Flugzeug fliegt, wenn man mit Telekom telefoniert, mit Vodafone. Heute 6 der 10 größten Telekommunikationsunternehmen nutzen Celone, 7 von 10 der größten Öl- und Gasunternehmen, nahezu jeder der großen Automobilhersteller. Das ist eigentlich eine Grundlagentechnologie, die es ermöglicht, den Unternehmen schneller und leistungsfähiger ihre Kunden zu bedienen.
Und vielleicht da noch einmal nachgehakt, du hast schon erwähnt, ihr arbeitet natürlich mit den vorhandenen Systemen und den vorhandenen Daten bei den Unternehmen. Wie ist denn da dann das Zusammenspiel? Also sag mal, seid ihr eine losgelöste Empfehlung, wie es denn dann laufen könnte und eine Visualisierung, wie der Prozess aussieht? Oder geht ihr in die Richtung, dass ihr sagt, ne, also sag mal, SAP hat ja den Ansatz, da wird immer erstmal Best Practice geliefert in der Standardlösung und dann kann man über Customizing oder notfalls Eigenentwicklungen anpassen. Geht ihr auch wirklich in diese Anpassungsaktivitäten schon rein? Wie weit ist das verknüpft?
Wir haben eine komplett standardisierte Plattform, aber die verfügt über ganz viele Apps und die ist nämlich dem Kunden möglich, das da ja direkt und automatisch darauf anzupassen. Die Lösung an sich ist aber industrie- und prozessübergreifend und man kann sie dann über entsprechende Konnektoren und Apps so einstellen, damit ich für den einzelnen Geschäftsprozess mit einsetzen und nutzen das kann. Wir haben ein extrem großes Ökosystem, die großen Systemintegrationen, die Quellsystemhersteller, aber auch die SIs, die damit arbeiten und dann dem Kunden ja wirklich eine branchenspezifische Nutzung ermöglichen.
Jetzt möchtest du? Ja, direkt eine Frage dazu. Das heißt, du hast gemeint Quellsysteme, das heißt, ihr seid auch unabhängig von dem, was der Kunde einsetzt. Sei es SAP oder andere ERP-Systeme, das ist quasi euch egal.
Das kann man wirklich für jedes System nutzen, solange da digitale Spuren verfügbar sind. Und wir haben schon Konnektoren zu über 80 verschiedenen Standardsystemen. Aber man kann auch ganz schnell sich ein eigenes System anbinden. Also gibt es bei uns auch Schulungen, selbst jetzt eine hochgradig custom entwickelte Applikation von einer Bank oder ähnliches, kann man ein, zwei Wochen da anbinden. Wer mal ausprobieren will, es gibt unsere Celone Snap-Version, wo wir das wirklich jedem zur Verfügung stellen. Da kann ich mir für viele Cloud-Systeme auch direkt mit einem Klick das reinholen und mal dann schauen, wie meine Prozesse abläufen und wo die Execution Gaps auftreten.
Super, gerne mal ausprobieren. Ja. Sehr schön. Und vielleicht nochmal da anschließende Frage. Verkaufen tut ihr am Schluss allerdings an die großen Unternehmenskunden, weil du gerade Systemintegratoren und ähnliche genannt hast, oder geht das über Zwischenvertriebsschritte? Wie sieht euer, also wer ist genau euer Kunde und wie sieht euer Vertrieb in die Richtung aus?
Ja. Also wir sind ein SaaS-Unternehmen, das heißt, wir bieten Subscriptions zur Nutzung unserer Technologie an. Das geht über verschiedenste Wege. Einerseits natürlich Endkunden, die direkt von Celonis unsere Technologie lizenzieren, um dort ihre eigenen Prozesse zu optimieren. Aber wir haben auch eine Vielzahl von Partnern, die diese verschiedenen Modelle nutzen. Einerseits Resell-Partner, wo die SAP zum Beispiel unser größtes, wo Celonis der größte ISV weltweit ist, die das auf der Preisliste hat und damit zur Ergänzung anbieten. Aber auch Partner wie zum Beispiel Microsoft, die das mit ihrer Azure-Plattform mitvertreiben. Oder auch Unternehmen, die das zum Beispiel in ihre Service-Offerings embedden, zum Beispiel im Bereich Digital Consulting, wo alle großen Big Four und die Consulting-Unternehmen Celonis nutzen, um entsprechende Serviceleistungen zu erbringen. Auch eine sehr spannende Business-Unit von uns ist das Thema BPO, Business Process Outsourcing, die das damit auch anwenden. Das heißt, wir haben eine Plattform und möchten einfach den Kunden in verschiedenen Go-to-Market-Modellen ermöglichen, immer zielgerecht die Software zu beziehen.
Und wie rechnet ihr grundsätzlich euer Produkt, ich sage jetzt mal High Level, wie rechnet ihr da ab? Wie ist da so die Pricing-Strategie bei euch?
Das hängt auch stark von der jeweiligen Nutzungsszenario ab, weil wir da ganz stark unseren Kundenwert orientieren. Es muss natürlich immer ein Balanceakt zwischen, wir haben sehr hohe Betriebskosten, natürlich terabyteweise Daten und Laster auf dem System betreiben und dann natürlich auch hohe Kosten bei den Hyperscalern haben, die unsere Infrastruktur betreiben. Aber also typischerweise ist es eigentlich immer eine Metrik, die die Komplexität anbietet. Wie viel von der Plattform nutze ich eigentlich? Also Kosten zu erzeugen. Und das andere ist die Anzahl der Nutzer, die natürlich dann auch eine entsprechende Last darüber abbilden. Und dann gibt es ganz kleine Einstiegsszenarien bis zu natürlich Kunden, die 100 Terabyte und 30.000 Nutzer draufbringen, was natürlich dann ein bisschen höhere Kosten entsprechend sind.
Super. Vielleicht eine Frage dazu. Wir haben jetzt also auf jeden Fall schon verstanden, klar, bei euch ist eine Produktinnovation, also eine Softwarelösungsinnovation der Treiber gewesen, der das alles gestartet hat. Hast du uns ja auch ein bisschen mitgenommen in die Historie. Würdest du sagen, ihr treibt aktiv auch Innovationen auf Prozessseite, also eure eigenen Unternehmensprozesse und vielleicht auch auf Geschäftsmodellseite, oder ist der Fokus schon ganz klar aufs Produkt ausgerichtet?
Nein, ich glaube, wenn man so ein High-Growth-Unternehmen aufbaut, muss man jeden Tag innovieren und anpassen. Und viele Dinge, die wir jetzt hier schon angeschnitten haben, die gab es natürlich nicht von Anfang an. Was heute Process Mining ist, das haben wir beispielsweise gestaltet und auch mit unserer neuen Kategorie des Execution Management Systems, das ist eine ständige Weiterentwicklung. Die Kombination von Technologien, aber auch im Service oder im Go-to-Market, zum Beispiel Digital Consulting, also wirklich das Angebot mit unserer Digital Consulting Plattform genau ausgerichtet auf die Professional Service Unternehmen. Das gab es natürlich nicht immer. Wir haben das beobachtet, dass wir viele Anfragen bekommen von Firmen wie KPMG oder PwC und dann einfach auf Basis deren Bedürfnisse das mit innoviert. Und das ist ganz wichtig. Wir haben bei Celonis auch unser Wertesystem, der genannte Celonis Way. Und der zentrale Wert und Wertgruppe ist dort der Kunde, was heißt We Live for Customer Value. Und der erste Bullet Point, der es beschreibt, ist, the customer talks, we listen, und diese Voice of Customer Work ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen und dann ständig weiter zu innovieren, und das ist, glaube ich, ein Mindset aller Celonauten verankert.
Dazu habe ich auch gleich mal eine Frage, und zwar, wenn ihr Richtung Innovation denkt. Ich habe das Gefühl, das Thema Robotic Process Automation ist, glaube ich, nicht so weit weg vom Process Mining. So mein Eindruck. Und ich habe auch gesehen, dass ihr vor wenigen Tagen auch announced habt, ein Unternehmen aufgekauft zu haben aus dem Bereich RPA. Ist das, wie seid ihr da vorangegangen? Habt ihr gesehen zum Beispiel, dass RPA, Robotic Process Automation, quasi ein nahes Geschäftsfeld für euch ist? Habt ihr dann überlegt, bauen wir unser eigenes Business aus oder kaufen wir dazu? Wie ist da der Prozess entstanden zu sagen, ihr erweitert jetzt so, ich sage jetzt mal, um einen komplett neuen Geschäftsbereich euer Business?
Ich glaube, da ist es auch wieder wichtig, von der Kundenperspektive zu kommen. Das möchte der Kunde. Und wir haben ja unser Execution Management System vorgestellt, und das basiert eigentlich auf zwei Pfeilern. Das eine ist unsere Core Mining Engine. Man braucht in der Cloud ein System, wie man diese Execution Gaps erkennt. Und wir haben einfach bei unseren Kunden gesehen, und wir machen das ja schon länger, wir haben unsere Process Automation als Fähigkeit, dann um wirklich Dinge anzustoßen, voranzutreiben, und da schauen wir uns natürlich immer um, wie können wir das am bestmöglich realisieren. Und ich glaube, da ist es wichtig, ein bisschen zu differenzieren. Hier geht es ja nicht mit der Integromat um RPA, sondern um Online-Automation. Weil man muss immer überlegen, wo geht es in der Zukunft entsprechend hin. Und reine screen-basierte RPA-Automatisierung sind ja ein Legacy-Ansatz, hochaufwendig zu maintainen, das mit zu nutzen. Wir wollen einfach unseren Kunden als Ergänzung im Bereich Execution Management das Ganze mit anbieten, um es mit zu nutzen. Und ich glaube, da ist wie bei jeder Innovation, man muss sich fragen, eigentlich, was will der Kunde, was ist die Geschäftsherausforderung und wie kann ich das mit lösen, wie kann ich mit umsetzen. Integromat ist ein tolles Team, tolle Technologie, und da sind wir dann einfach, we fell in love, wir haben einfach gesehen, hey, das passt und das kann man mit nutzen und kann man mit draufsetzen. Wir sind jetzt aber kein Head-to-Head RPA-Competitor, sondern eigentlich ein Baustein, den wir in unserer Plattform mit anbieten, um diese Vision, die Execution Capacity zu maximieren, wirklich umzusetzen.
Da vielleicht so eine Frage zur Philosophie bei Mergers and Acquisitions, wo wir gerade bei dem Thema sind. Lasst ihr so Unternehmen dann erstmal noch relativ selbstständig, autark weiterlaufen, oder seid ihr schon an der schnellen Integration in euer Unternehmen interessiert, oder ist es eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, die ihr da trifft?
Ist eine Fall-zu-Fall, das ist ja unsere erste Akquisition.
Ah,
sehr gut. Zumindest in dem Falle auch da wieder. Ich glaube, also wir arbeiten natürlich sehr stark dran, dass ab Anfang Januar wird es ja dann auch im Execution Management System verfügbar sein, aber Integromat wird auch selbst weiter das vertreiben, also ein bisschen wie dieses Instagram-Modell. Ich glaube, man muss die innovative Schlagkraft, aber da gibt es, glaube ich, nicht die pauschale Antwort, sondern da geht es um so wichtige Themenstellungen, man muss es immer dann darauf zuschneiden, damit der Kunde dann den besten Wert und den besten Service bekommen kann.
Du hast auch Competitor vorhin gesagt, im Process Mining Bereich. Kannst du kurz darauf eingehen, wie viel vom Markt quasi, was für ein Share ihr am Markt habt und wer so mit euch im Markt unterwegs ist?
Da gibt es natürlich verschiedene Studien. Also wenn man sich auf Gartner beispielsweise bezieht, die sagen, wir sind der klare Marktführer. Gibt es da sehr interessante Reports, zum Beispiel der Everest Report ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter. Der sagt, wir haben 60-70%igen Marktanteil von Celonis, wow. Und der nächstgrößere Wettbewerber eher im Bereich von 5%. Das heißt, wow. Wir haben wirklich diesen Markt erschaffen und haben den aufgebaut. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu betrachten, das wird bei Technologie wird es oft sehr abstrakt gesehen. Aber der richtige Prosmining-Markt ist cloud-basierte hohe Datenvolumina. Das ist, was die Fortune 2000 entsprechend benötigen. Eine On-Premise-Single-User, und da gibt es auch gute Unternehmen, beispielsweise Fluxicon, die da aktiv sind, oder Lana Labs. Das ist aber eine andere Zielgruppe, als wenn ich jetzt der Supply-Chain-Leiter von Siemens bin und da meine ganze Supply-Chain optimieren will und dann natürlich auch sehr, sehr große monetären Impact mache. Also wenn man sich anschaut, die Deutsche Telekom hat nur im Finance-Bereich Potenziale von über 40 Millionen im Jahr mit Celonis gehoben oder was Firmen wie Dell oder Ascent Performance oder ähnliches erzielen. Das ist, was uns erfolgreich macht, nachhaltig wirklich messbaren Geschäftserfolg für unsere Kunden zu erzielen, und deshalb konnten wir auch bootstrappen.
Super, ja, wirklich eine Erfolgsgeschichte, ne? Und zeigt auch mal, was es dann doch auch bringen kann, wenn man sich traut, einen ganz neuen Markt zu erschaffen, ne? Wenn man das hinkriegt, dann ein Produkt auf den Markt zu bringen, was sonst noch keiner hat, das ist natürlich Marktanteil grad 60-70%, da träumt natürlich jeder von. Ich würde gerne einmal ein bisschen in die Innovationsprozessrichtung mit dir gehen, Bastian, und da eine Frage stellen. Und zwar, wir haben ja relativ viele Zuhörer, die sind selber vielleicht gerade im Überlegen, ob sie was gründen oder gerade in den Anfangszeiten ihrer eigenen Gründung. Ihr habt ja den Weg schon jetzt recht weit zurückgelegt, seid ein großes Vorbild wahrscheinlich für viele, die auch hier zuhören. Wenn wir uns mal den Innovationsprozess als Beispiel anschauen, du hast ja erzählt, wie es damals losging, ne? Ihr habt ein erstes Beratungsprojekt noch als studentische Beratung gemacht und wahrscheinlich haben viele Unternehmen so gestartet, einen Kunden gehabt, bei dem man quasi eine Spielwiese hatte und sich mal ausprobieren konnte und der einem wahrscheinlich dann auch recht schnell gesagt hat, was es denn braucht. Heute seid ihr aber ein großes Unternehmen mit ganz vielen Leuten, wahrscheinlich ein sehr, sehr komplexer Innovationsprozess. Kannst du uns ein bisschen beschreiben von diesen drei Jungs, erschaffen da eine neue Innovation zu den Komplexitäten, die es heute gibt? War das ein eher inkrementeller Weg oder waren da radikale Brüche drin, dass ihr gesagt habt, so und das müssen wir jetzt so und so machen und jetzt müssen wir das alles umstellen? Wie verlief das für euch?
Ich glaube, es gibt beides und man kann als Technologieunternehmen nur erfolgreich sein, wenn man wirklich die Innovation im Kern setzt und die ständig jeden Tag. Man muss ständig die Technologie verbessern, aber auch das Geschäftsmodell, wie wir mit den Kunden interagieren. Das ist uns auch ganz wichtig, beispielsweise bei der Auswahl der Mitarbeiter, aber auch wie wir die Kultur entsprechend leben. Es sind kleine Dinge, die sich jeden Tag verändern, aber dann gibt es natürlich auch die großen richtungsweisenden Themen. Das ist natürlich sowas wie die Entwicklung des In-Memory-Process-Minings, über das damals auf der HANA entsprechend auf den Markt gebracht haben, unsere Process Query Language, wirklich eine eigene Technologie, Datenbank dafür zu entwickeln. Dann unser Switch in die Cloud, wo wir komplett in die Cloud-Transition sind. Unglaublich hohes Risiko und Aufwand. Über 2 Jahre, wo wir da drauf gesetzt haben, was uns jetzt in die Möglichkeit versetzt, wirklich dieses Cloud-basierte Execution-Management-System anzubieten. Und jetzt auch unsere neue Kategorie. Ich glaube, da ist es immer wichtig und auch natürlich die Aufgabe, wirklich das Top-Management, dann die Organisation dahinter zu bringen. Und das ist natürlich auch immer ein großes Risiko, wenn man all seine Ressourcen oder einen Großteil auf ein Thema setzt und einen technologischen Trend, dann muss man sich sicher sein. Und da hilft es natürlich, wenn man eng jeden Tag mit den Kunden und Partnern zusammenarbeitet und auch versteht, was brauchen die eigentlich. Und aus meiner Erfahrung habe ich das Gefühl, bei diesen wichtigen Themen, die Organisation spürt es auch. Man hat mehr und mehr, sieht man, hey, das, was wir hier machen, ist gut, aber es gibt die und die systematischen Themenstellungen und dann ist es oft eigentlich ein natürlicher Effekt. Und da muss ich ja sagen, Chapeau zu den Zellonauten, die sich dann immer wieder quasi ins Neue stürzen und das aufs nächste Level heben. Und wir sind jetzt mit dem EMS in der 6. Generation von Celonis und bin zuversichtlich, dass auch über die nächsten Jahre das weiter vorantreiben werden.
Mhm. Vielleicht da nochmal einmal die Frage, wie kommen denn jetzt Stand heute die neuen Ideen bei euch rein? Ist das also eher technologiegetrieben? Kommen Kunden mit Ideen, aber bei einer gewissen Größe? Man kann ja auch jetzt vielleicht nicht auf den einen Kunden hören, oder ist doch solche Custom Development Projekte, die in den Standard reingehen, noch ein Weg für euch? Kannst du ein bisschen beschreiben, wie sich quasi euer Entwicklungsportfolio im Regelfall so füllt?
Da gibt es eine Vielzahl. Ich glaube, man kann sich nicht auf einen Weg. Natürlich ist es sehr enge. Wir betreiben sehr systematisch Voice of Customer Analysen, wo wir verstehen, was unsere Kunden machen und auch die Partner. Und das auch mit rein zu channeln, Co-Innovationsprojekte, das auch zu verstehen. Unser Produktmanagement treibt es voran. Aber natürlich dann auch konzeptionelle Themen, wo jetzt einerseits aus der Produktorganisation, aber aus dem Management und auch direkt von unseren Anwendern und Partnern. Ich glaube, das ist die Kunst natürlich auch von einer modernen Entwicklungsorganisation, einem Softwarehersteller, das zu bündeln, auch das zu auswählen, weil da gibt es 1000 Ideen, 10 kann man umsetzen. Und da zeigt sich natürlich dann die Qualität, dass man hier dann auf die richtigen Themen setzt und auch eine schlagkräftige Entwicklung hat, die das schnell umsetzt und dann auch Feedback wirklich in der Praxis einholt.
Da vielleicht noch einmal nachgefragt, wie trefft ihr die großen Entscheidungen? Ist das eine Gremiensitzung oder machen das die drei Gründer? Oder wie geht ihr da voran, dass ihr sagt, aus den 1000 Ideen, die wir haben, das sind die 10, die wir wirklich umsetzen sollten?
Das variiert natürlich. Also die viel im Klassischen, das ist natürlich die Aufgabe des Produktmanagements. Das heißt, da kümmert sich natürlich vor allem unser Chief Product Officer, die Hala und der Martin entsprechend drum. Im normalen Geschäft, wenn es jetzt natürlich ganz richtungsweisende Themen sind, wie zum Beispiel die Entwicklung der Entire Business Cloud, da ist es wichtig, dass man die ganze Organisation mitnimmt. Erstmal das Executive Management Team, aber die ganzen Layer, die da natürlich da mit drin, die einzelnen betroffenen Manager, aber auch eigentlich jeden Zellonauten. Aber man kann natürlich auch nicht alles abstimmen. Es gibt ja sehr viele Produktentwicklungen und ein großer Stack. Da muss man dann auch auf die Entwicklungsorganisation vertrauen und die treiben das natürlich auch voran.
Also, so wie ich es verstehe, habt ihr quasi nicht einen Innovationsverantwortlichen, sondern es ist tatsächlich jeder bei euch ist für Innovationen in irgendeiner Form verantwortlich.
Wir haben über 1000 Innovationsverantwortliche.
Sehr gut. Vielleicht auch noch zum Ablauf. Habt ihr Tools im Einsatz für Interessierte, die ihr nutzt, um zum Beispiel Ideen zu erfassen, auszuwerten?
Also diese Priorisierung der Features und ähnliches, da gibt es natürlich den ganzen Stack, wenn man sich das vorstellen kann, Jira und ähnliche Werkzeuge, die damit umgesetzt werden. Ich glaube, hier ist es ja eine Organisation, die eine Aufgabe ist, ständig. Also wir investieren da eine sehr, sehr große Geldsumme und viele Ressourcen von uns und unseren Partnern mit rein. Für die ist es ja tägliche Arbeit. Das Produktmanagement beschäftigt sich ja jeden Tag damit, wie kann ich eigentlich die Technologie verbessern. Und da ist die SaaS-Welt natürlich auch sehr, sehr gut dafür, weil der Kunde eigentlich ständig erwartet, weitere Innovationen zu bekommen. Deshalb bezahle ich ja eine monatliche Subscription.
Siehst du irgendwelche Hindernisse aktuell bei Celonis, wo du sagst, okay, diese 1, 2, 3 Blöcke Hindernisse sind für uns quasi, die müssen wir regelmäßig überwinden, um Innovation voranzutreiben. Also siehst du da was an Challenges?
Also natürlich ein Thema ist immer der Ausbau des Teams, wirklich die Kollegen zu bekommen, die dieses Innovationsmindset haben und die ja technisch entsprechend gut sind, natürlich immer mehr und mehr Themenstellungen werden. Zum anderen muss man dieses Customer Focus auch aufrechterhalten. Es ist sehr leicht in einer größeren Organisation die Gefahr zu laufen, dass man sehr inward focused wird und ansonsten, dass wir einfach nicht schnell genug sind, dass wir nicht unser Potenzial realisieren können. Es liegt auf der Straße, wir müssen es nur aufsammeln und umsetzen. Und die Kunden sind da wirklich toll. Es macht Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten, die so viele Ansätze haben. Da müssen wir einfach schauen, dass wir auch weiterhin extrem leistungsfähig bleiben, um ja, deren hohen Pace mitzugehen.
Ja, da vielleicht einen Punkt, du sagst, also ich finde es übrigens großartig, dass ihr da auch aus Unternehmensphilosophie einen eigenen Begriff für die Mitarbeiter habt mit den Zillonauten, gefällt mir echt fantastisch. Ich glaube, es gibt auch erstmal ein ganz tolles Zusammengehörigkeitsgefühl, aber du hast schon ein bisschen angedeutet, es ist immer eine Herausforderung, die richtigen Leute gerade eben auch im Innovationsumfeld zu kriegen. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie ist da eure Situation gerade in Deutschland oder auch global? Wo kriegt ihr die Leute? Was sind da die Herausforderungen? Wie sieht die Situation da aus?
Ja, also glücklicherweise haben wir eine sehr gute Brand und eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Deshalb kriegen wir eine große Menge von über 20.000 Bewerbern im Jahr. Aber wenn man natürlich so große Mengen einstellt, mehrere hundert pro Quartal und auf einem sehr hohen Qualitätslevel und Anspruch, muss man natürlich dahinter sein. Wir haben da eine eigene Organisation, fast ja, mittlerweile über 50 Mitarbeiter aus unserem Talent Acquisition Bereich, die sich jeden Tag damit beschäftigen, bei den besten Unis, bei den besten Unternehmen wirklich zielgerichtet und sicher da die Talente mit reinzubekommen. Wir arbeiten sehr eng mit den führenden Hochschulen weltweit zusammen, wollen da was zurückgeben, haben zum Beispiel unsere Academic Alliance, da wo mittlerweile mehr als 20.000 Akademiker jeden Tag mit Celonis in der Academic Alliance Institution arbeiten. Letztes Jahr haben wir fast 300 Forschungs- und Abschlussarbeiten, also Doktorarbeiten, cool. Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten betreut. Und da bin ich ja stolz drauf, dass wir da wirklich was zurückgeben können. Und das ist natürlich eine Quelle für uns. Gerade in München haben wir natürlich eine sehr, sehr gute Basis hier. Über 100.000 Studenten mit TU, LMU, Hochschule München, Universität der Bundeswehr. Das ist natürlich ein Pool, aus dem wir aus dem Vollen schöpfen können.
Super spannend. Bastian, wir haben uns ja mal vor einiger Zeit kennengelernt, und zwar in einem Workshop von Rolf Schumann bei der SAP. Ja. An dieser Stelle einen lieben Gruß an Rolf.
Ja, vielen Dank an den Rolf.
Ja, ja, genau. Kannst du ein bisschen darauf eingehen? Also mir ist aufgefallen, ihr seid schon relativ früh quasi in eine Partnerschaft mit SAP eingegangen. Und ich habe den Eindruck, das hat sich auch gut bewährt, hat sich auch gut ausgezahlt, das Ganze. Wie lief die Partnerschaft vonstatten? Würdest du auch, ich sage jetzt mal grundsätzlich, B2B-Unternehmen oder Startups empfehlen, relativ früh Partnerschaften einzugehen, wie ihr das jetzt gemacht habt?
Ich glaube, das muss man immer von Fall zu Fall betrachten, aber grundsätzlich können Partnerschaften natürlich schon sehr leistungsfähig sein und auch einen großen Vorteil. Ich glaube, es muss immer für beide Seiten einfach auch passen. Und das war bei uns hier auch der Fall, warum das so schnell auch durchgestartet ist. Ausgangslage war bei uns, dass wir auf der Suche waren wirklich nach einer technologischen Plattform, mit der wir diese großen Datenmengen verarbeiten können. Da hat die SAP die HANA-Datenbank auf den Markt gebracht und natürlich sehr viele fürs Prozessing relevante Daten sind, auch im Bereich SAP, ERP-Prozesse. Die sind einfach kommerziell für die Unternehmen unglaublich relevant. Und wir sind dann relativ früh in dieses SAP Startup Focus Programm, nachdem wir es auch dem Partner gepitcht haben. Und dann haben einfach beide Seiten gesehen, hey, das ist was, die Kunden ziehen da sehr hohen Wert drauf, sonst gibt es eine ganz, ganz große Nachfrage. Und daher kam dann auch das Interesse von der SAP, zu sagen, hey, können wir das nicht vertiefen? Wir wollen das auch bei uns entsprechend den Kunden auf der HANA anbieten und sind dann gestartet entsprechend auf der Preisliste, sodass das als SAP Prozessing bei Celonis von der SAP auch vertrieben wurde. Und ich glaube, da ist es einmal wieder wichtig. Es gibt uns natürlich als Unternehmen Reichweite, die Möglichkeit, mehr Kunden zu erreichen, der SAP die Möglichkeit, das Produktportfolio abzurunden, zusätzlich Umsätze, Erlöse zu ziehen und entsprechend innovativ eine neue Plattform zu promoten. Und es ist natürlich ein tolles Unternehmen. Die SAP hat ein unglaublich gutes Industrie-Know-how und deshalb sind wir da erfolgreich durchgestartet und es freut mich sehr, dass diese Erfolgsgeschichte bis zum heutigen Tag weitergeht. Wir sind mittlerweile der größte Cloud-ISV-Partner der SAP weltweit. Das ist jetzt gemeinsam in die Cloud gebracht und helfen da jedes Jahr Hunderte und Tausende von Kunden wirklich ihre Geschäftsprozesse besser zu verstehen und diese Execution Gaps zu identifizieren und zu minimieren.
Dazu vielleicht auch eine Folgefrage. Wenn ihr jetzt Execution Gaps, Process Gaps und so weiter erkannt habt in einem, jetzt in dem Fall SAP-System, wie ist der Partner SAP damit umgegangen? Also ist es eine Schwäche vom SAP-System gewesen oder ist es kundenseitig quasi ein Problem gewesen? Also ich habe nämlich das Gefühl, man zeigt ja auch irgendwo auf, okay, da hast du ein Problem, das hast du vorher nicht erkannt und jetzt erkennen wir das und liebe SAP, sorry, dass wir hier ein Problem entdeckt haben.
Aber das liegt ja eigentlich nicht am Quellsystemhersteller, wie die Software gemacht, weil die ist natürlich eine extrem leistungsfähige Software. Das ist meist eigentlich, wie das genutzt wird, wie die damit arbeiten. Also nahezu alle Probleme sind ja Master-Data-Probleme, Nutzungsprobleme, wie das mit aufgesetzt wird. Und das ist ja gerade in dem Bereich der Kunde, wir erhöhen ja den Mehrwert, der aus der Nutzung der Software bekommt und damit natürlich eine höhere Retention, ein höherer Customer Success, der darüber abgebildet wird. Und meist sind den Kunden ja, die haben schon Gefühl, dass was nicht läuft. Sie können es nur nicht richtig faktenbasiert erkennen und dann auch nicht leistungsfähig beheben.
Okay.
Ja, vielleicht da auch nochmal so die Frage, es ist ja im Softwarebereich immer eine große Thematik. Ist das denn jetzt wirklich Intellectual Property, was man da generiert? Oder ja, wie geht man damit um? Wie fahrt ihr das? Also versucht ihr hier wirklich eine Absicherung zu machen, um da auch andere aus eurem Markt, den ihr erschaffen habt, draußen zu halten? Oder seid ihr einfach so innovativ und so schnell, dass die anderen gar nicht hinterherkommen? Also da gibt es ja unterschiedliche Varianten, sich da abzusichern. Vielleicht eben auch gerade im Zusammenspiel mit irgendwelchen Konkurrenten oder auch Partnern, die da mit draufschauen. Wie habt ihr euch da aufgestellt? Wie geht ihr da voran?
Ich glaube, da gibt es auch nicht die eine pauschale Antwort. Das Wichtigste ist natürlich, eine hohe Innovationsfähigkeit haben und so schnell die besten Lösungen zu erzeugen. Es ist aber natürlich eine Anerkennung für die Mitarbeiter, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, jetzt beispielsweise Patente. Wir haben einen guten Patentpool, den wir da erreicht haben, weil wir wirklich auch Grundlagenarbeiten leisten mit unserer PQL-Technologie, mit Memory Process Mining. Das sind natürlich Grundlagen, die das Ganze auch weiter voranbringen. Der Will van der Alst hat gesagt, er hat noch nie erlebt, dass die Wissenschaft und die Praxis so stark kollaborieren. Und gerade diese Themen, wir haben zum Beispiel das Conformance-Checking aus der Wissenschaft wirklich in die Praxis entsprechend überführt und als erster dann wirklich auch das, was für 10 Jahre fast in den Lehrbüchern stand, auch wirklich in der Lage gewesen ist, umzusetzen, was natürlich auch dann viel Entwicklungsarbeit erfordert, weil es leicht, einen Algorithmus zu schreiben, ist ein bisschen schwieriger, ihn dann auch bei 100 Millionen oder Milliarden Datensätze in Echtzeit auszuführen und bei überschaubaren Infrastrukturkosten.
Super. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen eine generischere Frage. Ich habe es vorher schon gesagt, also viele schauen bestimmt auf zu dem, was ihr da Großartiges erreicht habt. Hast du vielleicht den ein oder anderen Tipp, den du geben würdest aus den Erfahrungen, die ihr gemacht habt, vielleicht für Gründer, die gerade auch in diesem B2B-Umfeld unterwegs sind, wo du sagst, wie jetzt beispielsweise gerade, ne, Netzwerk könnte ein wichtiger Punkt sein, also ein bisschen, worauf sollte man achten? Was war für euch entscheidende Schritte?
Da gab es natürlich ganz viele Sachen, die man da machen kann. Also ich glaube, alles, was man lernen kann, hilft nicht. Ich bin da wirklich sehr dankbar, dass wir wirklich eine tolle akademische Ausbildung genießen haben können. Dieses Know-how einerseits im Informatik, aber auch im BWL- oder Finanzmathematikbereich, das hilft einem natürlich. Ich glaube, es hilft auch, wenn man einfach in der Praxis da mal gearbeitet hat, sei es einfach mal in einem Beratungsprojekt mitgearbeitet hat, sei es mitgemacht hat. Wie ich, wenn das nochmal machen würde, würde ich vielleicht nochmal mehr versuchen, Praxiserfahrung vorab zu gewinnen. Kann man immer leicht sagen, aber mal bei einem Unternehmen gearbeitet haben, bei einem der großen Softwarehersteller, man lernt da einfach so viel und ich glaube, jede Erfahrung ist da was wert, aber trotzdem ist es immer ein großes Abenteuer und ein Großteil muss man sich dann doch noch beibringen.
Genau, und heute können ja auch die Leute einstellen mit dem richtigen Know-how von den...
Klar, heute können wir das machen, aber da ist natürlich... in der Anfangsphase haben wir begrenzte Ressourcen und es macht es aber auch spannend. Es ist für mich persönlich auch das Erfüllendste, dass eigentlich ja, ständig man neue Themen lernen muss und sich dann auch entsprechend weiterentwickelt.
In diesem krassen, ich sage jetzt mal, Wachstumsumfeld, wo ihr gerade unterwegs seid, also man spricht ja auch von Hypergrowth in dem Fall. Und seit 2016 seid ihr auch quasi ein Unicorn, also ihr seid mit mehr als 1 Milliarde Dollar bewertet worden. Was hat sich in dem Zeitraum, und ich vermute ganz viel, was hat sich in dem Zeitraum für euch alles verändert? Wie würdest du es tatsächlich so unterteilen zwischen vor 2016, also vor dem Einstieg von Investoren und danach? Was hat sich für dich persönlich geändert? Was hast du auch insbesondere noch Neues dazugelernt?
Es ist jetzt eigentlich nicht so der Einstieg mit Investoren, nicht eigentlich jedes Jahr verändern sich die Themen. Wenn eine Organisation von 50, 100, 200 Mitarbeitern dann vor 2016 waren wir nur in Europa tätig und hauptsächlich an einem Standort. Es ist eigentlich, würde ich fast sagen, alle 2-3 Quartale verändert sich das Ganze. Auch wenn man dann natürlich stärker, wenn man mehr in einem Subscription-Business tätig ist, wenn man mehr international tätig ist. Ich mache halt zum Beispiel viel in Asien, bin heute schon um 5 Uhr morgens aufgestanden, habe mit unseren Japan-Kollegen da einige Calls gemacht. Das ist auch wieder ganz, ganz spannend. Es gibt nicht den einen Punkt, sondern es ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess und das macht es auch wirklich so spannend.
Super, ja, und die Zeit rennt, ne? Ich hätte, glaube ich, noch 1000 Fragen an dich. Ist natürlich auch großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben aber unsere typische Abschlussfrage, die wollen wir dir natürlich auch gerne stellen. Und zwar nennen wir unseren Podcast der Innovation Mindset. Und uns würde mal interessieren, was bedeutet denn Innovation Mindset für dich, gerade natürlich auch im Business, in eurem Business?
Für mich bedeutet es, Innovation Mindset wirklich, ja, sich nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben, jeden Tag wirklich rauszugehen mit einem offenen Mindset und zu hinterfragen, was machen meine Kunden mit dem Produkt, wo gibt es Herausforderungen, wo können wir das besser machen und dann auch die ganze Energie zu investieren, das zu verbessern. Und das ist ein Kreislauf und der geht immer weiter und ich glaube, wir haben alle das Glück, wirklich in einem Zeitalter zu leben, wo die Technologie sehr leistungsfähig ist, wo man schnell Lösungen zum Kunden bringen kann und das macht Spaß und das treibt uns alle zu den Arten an.
Super. Cool. Lieber Bastian, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit rausgeschnitten hast auf deinem bestimmt sehr, sehr vollen Kalender, um ein bisschen über dich, das Unternehmen und auch eure Erfahrungen mit uns zu sprechen. Ich bin sicher, da sind viele Leute draußen, die sind dankbar und sehr, sehr gespannt, wie es mit euch auch weitergeht. Auch wir werden das natürlich beobachten, wünschen euch viel, viel Erfolg dabei.
Super, Stefan und Reza, hat mir großen Spaß gemacht und dann freue ich mich schon, den Podcast zu hören.
Ja. Super, vielen Dank, Bastian.
Danke.
Bis bald wieder.
Tschüss. Ja, Reza, Bastian ist schon los. Strenger Terminkalender, aber vielleicht nochmal ganz kurz. War ja super spannend. Ne? Tolles Unternehmen, Wahnsinnserfolgsgeschichte. Was ist dir so hängen geblieben? Was?
Ja, also ich fand es auch mega spannend, wie er aus einem 2011 gegründeten Startup jetzt in 2020 quasi so ein Riesenunternehmen quasi draus gemacht hat mit einer Milliardenbewertung. Also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, er hat relativ frühzeitig, so wie ich es verstanden habe, ein Dreamteam aufgebaut, hat er selber gesagt, er hat die richtigen Leute mit reingenommen. Er hat auch im Aufsichtsrat bei sich einen ehemaligen Gründer von dem Unternehmen, wo die SAP mal aufgekauft hat. Also ich glaube, da ist auch viel Expertise natürlich, was man anzapfen kann. Er hat ein Ökosystem aus Partnern aufgebaut, was ich glaube ich im B2B-Bereich auch sehr wichtig finde. Das heißt, er ist bei SAP selbst gelistet als, also deren Produkt ist gelistet zum Verkauf. Das heißt, SAP-Vertriebler können sein Produkt verkaufen. Er arbeitet mit Systemintegratoren zusammen, die natürlich auch ein Multiplier sein können. Also offensichtlich auch dieses Ökosystem-Thema wurde genau richtig angepackt. Und was ich natürlich von seinem Innovation-Mindset besonders interessant finde, ist diesen Status quo einfach jeden Tag zu challengen, wie er so schön sagt, mit seinen Zelonauten. Und das ist natürlich toll, dass es nicht nur einen Innovationsverantwortlichen in einer Firma gibt, sondern dass sich die gesamte Mannschaft quasi verpflichtet fühlt, zu innovieren. Also für mich absolut, ich sage jetzt mal, ein Vorbild, wie man ein Startup denn in so einer kurzen Zeit genau richtig aufbaut.
Ja, super. Und ganz, ganz zentraler Wert, die Kunden, ne? Immer den Kunden zuzuhören und für den Kunden Mehrwert zu schaffen, das ist natürlich ein wichtiger Punkt und ich finde schon auch beeindruckend, ne? Allein dieses Wachstum, das da vonstatten geht, wenn wir da über das Hiring uns das vorstellen, wie viele neue Leute da an Bord geholt werden müssen, die Partnerschaften, die sie auch da in diesem akademischen Umfeld mit Top-Einrichtungen im universitären Umfeld, im Hochschulumfeld aufgebaut haben, schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, wir hoffen, allen Zuhörern, allen Zuschauern gefällt's und freuen uns auf die nächste Folge.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dann.
Tschüss. Wieder. Tschüss.